1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer hat meine Frau geschrieben? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wer hat meinen Dings? Was, wie heißt denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist meine Frau geblieben? Geblieben. Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Ja, das, wenn ich das nur wüsste.
Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche-Podcast.
Hallo, guten Morgen, also für mich hier. Herzlich willkommen in der Nabelshow und heute werde ich jetzt versuchen, ohne große weitere Umschweife, das zu machen, was ich gestern nicht geschafft habe. Ich möchte euch einen meiner Comics vorstellen, also nicht meiner Comics, sondern einen der Comics aus meiner morgendlichen Comic-Leseroutine. Immerhin auch gewissermaßen. Das ist auch eine Struktur. Nein, jetzt nicht über Tagespläne und Strukturen reden. Ich möchte euch den Comic Barney und Clyde von vorstellen, von Dan Weingarten, Gene Weingarten und wie heißt der Zeichner? Jetzt habe ich mich toll vorbereitet. Der Cartoonist heißt David Clark und Gene Weingarten ist der Vater, Dan Weingarten der Sohn, wie ich schon gestern erwähnt habe. Ein Vater-Sohn-Autorengespann, Gene Weingarten ist Kolumnist in der Washington Post. Den Comic Barney and Clyde, ein Wortspiel auf Bonnie and Clyde, bitte nicht auf Harold und Maud, mit Bonnie und Clyde bitte nicht mit Harold und Maud verwechseln. Bonnie und Clyde, das war das Gangsterpärchen, falls ihr das noch Gangpärchen-Paar oh Gott. Falls ihr euch noch, noch erinnern könnt, Barney und Clyde könnt ihr auf gocomics.com lesen. Das ist ein gratis Webcomic-Portal und ich kann den Comic wirklich sehr empfehlen. Es ist ein sehr leichtlebiger Comic, sehr intelligent, aber auch ohne sich dabei allzu sehr morgens anstrengen zu müssen, die Gehirnwindungen in Gang zu bringen, ist der Comic sehr spaßig und sehr unterhaltsam. Er hat einen wunderschönen Zeichenstil. Ich möchte den nicht altmodisch nennen, denn altmodisch hat sowas gleich sowas Altbackenes an sich. Er ist old-fashioned. Auch der Humor ist manchmal etwas old-fashioned und spielt gerne damit mit sehr stark überalterten Witzen. Es gibt da einen Charakter, Horace, das ist ein skurriler Typ auf der Straße. Ich komme auch gleich noch dazu, warum solche Leute wie Horace eine wichtige Rolle spielen. Der alte Witze, arcane jokes, also obskure Witze erzählt, Witze, die so alt sind, dass sie niemand mehr versteht, weil die Wortspiele, aus denen sie entstammen, nicht irgendwie 20 Jahre alt sind, sondern eher mindestens 100 Jahre oder noch älter. Der Humor ist herrlich zum Augen verdrehen. Manchmal muss man dann auch wirklich überlegen, was bedeutet das jetzt? Aber in der Regel versteht man es recht schnell, weil bei aller Intelligenz und Cleverness dieses Comicstrips, er doch nie den Leser wirklich überfordert, sondern ganz schnell zum Lachen bringen kann. Der Stil ist, wie gesagt, wunderschön old-fashioned. Old-fashioned hat gleich, finde ich, was viel Schöneres. Das ist ein bisschen stylisch. Old-fashioned, das klingt ein bisschen nach Eleganz. Die Figuren sind alle ein bisschen knuppelig nach dem alten Stil. Wir haben die beiden Hauptfiguren, nach denen der Strip benannt ist, Barney und Clyde. Barney ist der Barney und Clyde sind ein reicher Mann und ein armer Mann. Barney ist der Pharmazeutik-Hersteller, also Milliardär, Tycoon. Moment, den Namen muss ich ablesen, sonst kriege ich das nicht hin. Wo steht's denn hier? J. Barnett Pillsbury Jr., glaube ich. Er ist der Gründer und Besitzer der Pharmazie-Firma Pillsbury Pharmaceuticals. Und ein Großkapitalist, geschlagen mit dem Stigma, mit dem Manko, ein Gewissen zu besitzen, zumindest ein Anflug eines sozialen Gewissens oder eines moralischen Gewissens. Und in dieser Figur streben die widersprüchlichen Kräfte, die Dränge gegeneinander. Einerseits der Drang nach Reichtum, Geiz, Gier, herrlich überspitzte Karikatur eines Großkapitalisten, der alles macht, um auch nur den kleinsten, schäbigsten Gewinn zu erzielen. Sehr viel von dem Humor wird daraus gezogen, aus diesem Umstand seines Berufs, seiner Funktion als Kapitalist, im Umgang mit seinen Angestellten, im Umgang mit seinen Milliardärskollegen im Milliardärsclub, aber eben auch dem Umstand, dass er eben noch den Anflug eines Gewissens, eines moralischen Gewissens, einer moralischen Integrität besitzt, die zum Beispiel seine Kollegen im Milliardärsclub nicht haben, weswegen er da auch dann wiederum die Funktion hat, die sonst zum Beispiel in seiner Freundschaft mit Clyde, dem Stadtstreicher, der diese ungleiche Freundschaft des Milliardärs, des Armen, des reichen Mannes, des Milliardärs und des Stadtstreicher, in der Clyde sein Gewissen darstellt. Also der Jiminy Cricket, nur etwas, weiß nicht, ob er wirkungsvoller ist, aber Clyde ist das intelligente, subversive und sehr zynische Gewissen von Barney, der reiche Anzugträger, der zu seiner Begrüßung von dem Obdachlosen einen Dollar in die Hand gedrückt bekommt. Barney ist ansonsten, davon abgesehen, dass er Milliardär ist, ist er ganz einfach ein Dad. So ein richtiger, wie halt ein Vater ist, denn er hat eine Tochter, er hat eine Frau, er hat eine, beziehungsweise eine geschiedene Frau, eine zweite Frau, die wir reiche Kapitalisten so sind. Ist die geschiedene Frau, ist die zweite Frau, blond, sexy, kurvenreich. Und die Tochter, die kommt eher nach der Mutter. Die Tochter Cynthia ist eher ein Wednesday, falls ihr euch da noch dran erinnert. Durch und durch, sie ist zynisch, sie ist viel zu intelligent, sie ist clever, sie ist subversiv. Diese ganzen Charaktere spielen so. Ich komme auf den falschen Weg. Ich komme gerade vollkommen auf den falschen Weg. Ich wollte eigentlich erstmal die beiden Hauptcharaktere vorstellen und komme jetzt schon wieder von Hölzchen auf Stöckchen. Ich komme mal zu den Nebencharakteren später und bleib nochmal bei Barney und Clyde. Clyde heißt Clyde Finster und ist ein, ja, wie soll man das sagen? Ich möchte das Wort Stadtstreicher benutzen. Ich weiß, dass es politisch nicht korrekt ist, aber es trifft in diesem Fall tatsächlich zu. Er ist obdachlos, eine homeless person, wird aber eher wie der klassische Stadtstreicher dargestellt. Mit einem großen, ausgebeulten Hut, ursprünglich wahrscheinlich mal ein Zylinder von der Höhe her, aber eben klumpig und ausgebeult, die geflickten Hosen, aber eben, es ist also ausgebeulte Hosen mit Flicken schön an den Knien, wie es sich gehört, die ausgetretenen Schuhe, Weste und Hemd. Also eigentlich eher ein sehr klassisches klassisches Design. Und ansonsten ist auch Clyde ein sehr kultivierter Charakter. Er ist hochgebildet. Auch diese Bildung kommt immer wieder mit rein, wenn er Philosophen zitiert. Er hat einen Doktor in Anthropologie über Obdachlosigkeit und Hobo-Subkultur, was ihn dann selber dazu gebracht hat, sich den Obdachlosen anzuschließen. Er fungiert immer wieder als, wie bereits gesagt, als das soziale Gewissen von Barney. Meistens finden diese Treffen im Park auf einer Parkbank statt oder unter einem Baum, auf der Wiese sitzend, wozu sich dann der Anzugträger Barney, das ist auch ein, man darf sich jetzt auch nicht irgendwie einen großen, dicken Bonzen vorstellen, sondern eher ein kleiner, schmächtiger Mann mit schütterem Haar, Anzugträger durch und durch. Aber diese beiden ungleichen Personen sitzen dann zusammen im Park, philosophieren über die Welt und Barney lässt sich dann natürlich auch gerne, passiert meistens in seiner Mittagspause oder in der Regel, von seinem Chauffeur dann dort im Rolls-Royce dorthin fahren. Und die Gespräche, die dann zwischen diesen beiden entstehen, das ist so die Grundlage all dieses ganzen Humors und dieses Comic-Strips. Aus dieser Grundsituation des ständigen Gegeneinander und Füreinander, dieser Versuch, auf subversive Art von Clyde das Gewissen in Barney zu wecken, das er ja vom Prinzip her ja eigentlich schon hat. Er ist aber immer wieder auf sehr hintergründige Weise schafft, dann doch noch so die Kurve zu kriegen und sich als der geldgierige, aber nicht unsympathische Kapitalist darzustellen, der nun mal ist. Nicht unsympathisch, weil dieser Comic es tatsächlich schafft in allen Figuren, die eigentlich auch negativ konnotiert werden, und allen Umständen, die negativ konnotiert werden, all dem, was man eigentlich als negativ und als betrachtet, dem man ablehnen gegenüber stehen würde, auch eine Sympathie zu wecken. Der Comic handelt ganz viel von der sozialen Spanne zwischen Arm und Reich. Er spielt auch in den verschiedensten anderen Bereichen all die Nebencharaktere, die zynische Tochter, die immer etwas unterschätzte, blonde Vorzeigefrau, die Angestellten, der Fahrer, die Köchin, aber auch die Hausangestellten, aber auch die Angestellten in der Firma, der speichelleckende Stellvertreter, zweite Hauptassistent, was hat der? Das ist Dwayne Butkus. Wunderschön sprechender Name. So ein bisschen ein Stromberg-Charakter. Das ist der speichelleckende Unterling, der in allem versucht, seinem Chef recht zu machen, der die ganzen an Schmierigkeit kaum zu übertreffen ist und die ganzen miesen kleinen Machenschaften, mit deren Barney versucht, zu Geld zu kommen, eigentlich noch übertrifft. Als Gegenpol hat man in der Firma Foxy Brown, glaube ich, die clevere Sekretärin, die auch deutlich mehr moralisches Rückgrat zeigt, die dem Ganzen wieder entgegenwirkt, aber so trocken und zynisch wiederum ist, dass sie einen herrlichen Gegenpol dazu wirkt. Ganz besonders schön ist der Handlungsstrang, der immer wieder auftaucht, wenn die beiden, Dwayne und Foxy, nach Feierabend zusammen in der Bar einen trinken gehen. Er immer wieder versucht, Frauen anzubaggern auf seine unglaublich ekelhaft schmierige Art und daran scheitert. Da kann man sich jetzt wirklich an Stromberg denken. Große Comedy aus diesen Momenten gezogen wird. Und egal, ob das jetzt die Angestellten der Firma sind, wie zum Beispiel auch die Mitglieder der Forschungsabteilung oder wie gesagt der Chauffeur, die Haushälterin, ob das jetzt die geschiedene Ex-Frau ist, die Tierärztin oder der Mann aus der Suppenküche, der den Obdachlosen das Essen austeilt, oder ob es eben die Familie ist, der Großvater, der an Demenz leidet, die Vorzeigefrau, die ihre Psychiaterin regelmäßig aufsucht, oder ob es die Tochter ist, die in der Schule mit den Lehrern zusammenstößt, die ihren eigenen Twitter-Account Original Sin, Cynthia, hat alle, diese Nebencharaktere, die kriegen alle ihre eigenen Geschichten. Cynthia hat eine ganz, die Cynthia, die Tochter, hat eine ganze Reihe von eigenen Geschichten, die darum spielen, dass sie in der Schule das Kind ist, das allen Lehrern mit ihren altklugen Arten auf den Nerv geht, auf eine wunderbar kreative, überzogene Art. Aber auch Clyde bekommt viel eigene Geschichten. Er hat auch wieder eigene Personen um sich herum. Da ist sein Hobo-Kollege, möchte man jetzt mal sagen. Ich benutze dieses Wort Hobo wirklich hier nur, weil dieser Comic auch dementsprechend damit umgeht. Sein Freund Dabney Mountbatten the Fourth, also tatsächlich ein Abkömmling der britischen, also ein Verwandter der britischen Familie, ein Verwandter von Philipp, dem verstorbenen Gatten der verstorbenen Königin, und irgendwo 365. in der Erblinie. Dabney Mountbatten Jr., Mountbatten the Fourth, ist obdachlos und auch ziemlich gesetzeslos. Es ist die alle kriegen sie ihre eigenen Geschichten, alle sind sie herrlich abgefahren. Das Leben auf der Straße wird auch auf eine Art und Weise dargestellt, wie sie unter anderen Umständen durchaus anzuprangern wäre. Denn es wird eigentlich alles etwas verharmlost und romantisiert. Gleichzeitig werden die brisanten Themen angesprochen und thematisiert. Arbeitslosigkeit, Armut, die Spanne zwischen Arm und Reich. Nur auf eine Art und Weise, wie sie halt nur in einem Comic funktionieren kann. In einer überspitzten Form der Comedy. Der Comic ist so abstrahiert und auf seinem Zeichenstil bietet er einem die Möglichkeit, diese Themen möchte nicht sagen zum Romantisieren, denn ist das Leben der Obdachlosen wird hier auf eine gewisse Weise, ja, sagen wir ruhig mal, romantisiert, ohne das zu verkitschen oder zu verharmlosen. Dabney zum Beispiel wird weniger wie ein Krimineller, sondern eher ein Schlitzohr, ein Strolch, der sich mit kleinen Gaunereien durchschlägt, dargestellt. Was natürlich eine vollkommene Verharmlosung der ganzen, der realen Situation ist, in der Obdachlose leben. Aber diese Serie dieser Comic schafft es, dass man ihm das nicht so übel nimmt. Also zumindest geht mir das so. Und ich weiß aber auch, das habe ich zumindest im Internet gelesen, dass der auch unter Obdachlosen sehr beliebt ist. Dass sie sich nicht bevormundet fühlen und nicht diskriminiert dadurch. Tatsächlich, ich kann das nur zitieren und ich kann nicht sagen, dass das allen Obdachlosen so geht. Das wäre total überheblich, das wäre vollkommen falsch. Er scheint große Anerkennung und Beliebtheit unter obdachlosen Personen in den USA zu genießen. Zum Beispiel ist der Comic Barney und Clyde erscheint täglich, nicht täglich, wie oft kommt er raus? Müssen wir mal schauen. Wöchentlich steht hier, erscheint wöchentlich in der Zeitung Street Sense in Washington DC, und das ist eine Zeitung für und von Obdachlosen herausgegeben. Also eine klassische Obdachlosenzeitung. Er wird da gut angenommen, obwohl der Comic schafft es, diese Themen auf eine humorvolle, leichtlebige Art anzugehen, die gleichzeitig den Finger auf die Wunde legt, aber eben nicht aggressiv anprangert, sondern auch das Ganze humorvoll nimmt. Also man ist in der Lage, die Themen, die Probleme zu erkennen, aber man hat nicht das Gefühl, direkt mit Konfrontationen begegnet zu werden. Mich hat das ja auch tatsächlich dieser Gesichtspunkt hat mich, es hat gestern auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich bin froh, dass ich gestern nicht drüber geredet habe. Ich weiß nicht, ob ich das heute alles so viel besser hinbekomme. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich euch jetzt heute wirklich klar machen konnte, warum dieser Comic eigentlich so schön ist und warum es so viel Spaß macht. Aber das Thema, das ich gerade angesprochen habe, ich möchte jetzt nicht von Cancel Culture reden. Also eigentlich nicht. Das ist ein hässlicher Begriff, den ich gar nicht erst in den Wort nehmen würde, wenn ich nicht tatsächlich über ihn reden wollen würde, weil mich genau dieser Aspekt, den ich gerade beschrieben habe, dass dieser Comic, obwohl er Obdachlose unrealistisch darstellt, tatsächlich von Obdachlosen, unter obdachlosen Personen sich einer großen Beliebtheit in den USA scheinbar erfreut. Da ist mir dann dieser Gedanke auch gekommen. Ich bin neulich, um vielleicht nochmal auszuholen, in einer Aufnahme über etwas gestolpert, was da jemand gesagt hat. Und ich stimme ihm da auch zu. Ich habe das in dem Moment, wollte ich da kein Fass aufmachen und habe lieber nicht nachgefragt, auch ein bisschen aus der Beschämung, dass ich das nicht wusste und dachte, oh Gott, ich gebe jetzt nicht zu, dass ich das jetzt nicht weiß. Aber später habe ich mich mal dann auch noch informiert. Er hat in irgendeiner Formulierung gesagt, die Situation ist hier dann doch eher schizophren und hat sich aber gleich korrigiert, ach ja, nein, okay, schizophren sollte man jetzt auch nicht mehr sagen. Und ich dachte, hoppla, was habe ich da jetzt verpasst? Habe mich dann schlau gemacht, ja, es geht darum, dass Schizophrenie als Krankheit nicht mehr so bezeichnet werden sollte, weil das einfach einen falschen Sachverhalt oder beziehungsweise den Sachverhalt nicht wirklich korrekt darstellt oder stark vereinfacht und unter Umständen eben auch falsch darstellt und dadurch Personen, die zu leicht mit dieser Krankheit diagnostiziert werden könnten, dass man das zu einfach macht, vielleicht fälschlicherweise diskriminiert. Und da ist es dann ganz leicht, Cancel Culture zu schreien, weil natürlich der Begriff in diesem Fall nicht auf Personen angewandt wurde, sondern umgangssprachlich auf eine Situation, die sich eben dieses Ausdrucks bedient, um etwas zum Ausdruck zu bringen, was man eben umgangssprachlich, allgemein verständlich, veraltet, möchte man jetzt vielleicht sagen, mit dem Begriff Schizophrenie verbindet. Eine Zweigespaltenheit, dass etwas auseinanderklafft, das nicht zusammenpasst, das aber zusammen gehört. Es ist verständlich, dass man sich trotzdem, sollte man sich da selber angesprochen fühlen, sich von der Verwendung dieses Begriffs trotzdem brüskiert fühlt und diskriminiert fühlt. Genauso wie ich den Begriff hysterisch nicht mehr benutzen möchte, auch wenn ich ihn nicht in dem ursprünglich mal medizinisch verwendeten Begriff verwenden würde, einfach weil ich weiß, der Begriff hysterisch zum Beispiel wurde, als hysterisch wurden Frauen bezeichnet und einfach schnell abgetan, um alle Frauenprobleme ganz übel auf eine Weise abzutun, als die sind ja hysterisch. Also da ist unglaublich viel Missbrauch entstanden. Und also auch wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort im Englischen ist das sehr viel leichter, hysterical. Da wird Humor mit bezeichnet, da werden Situationen mit bezeichnet, da wird alles Mögliche mit bezeichnet, auch dass nichts mehr mit dem ursprünglichen missbrauchenden, missbräuchlichen medizinischen Begriff zu tun hat. Trotzdem ist der Begriff so stark negativ konnotiert, dass es einfach sich für mich nicht gut anfühlt, den zu benutzen und ich da durchaus dann damit übereinstimme, dafür lieber eine andere Möglichkeit des Ausdrucks zu finden. Das Gleiche wird dann jetzt wohl, wenn ich das ernst nehme, mir zum Beispiel auch mit dem Begriff Schizophren vor mir liegen, diese Aufgabe. Vor mir oder vielleicht auch vor der Gesellschaft, ich weiß es nicht. Es ist ja so, unsere Sprache ist reichhaltig, sie ist flexibel, sie ist reichhaltig, weil sie Doppeldeutigkeiten das Spiel mit Doppeldeutigkeiten eben fördert. In anderen Sprachen, wie zum Beispiel, ich glaube, es ist Chinesisch, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich hoffe nicht, dass es irgendeine andere asiatische Sprache ist und ich jetzt einfach nur dumpf und stupide sage, Chinesen. Nein, ich bin mir da es ist sicher, dass ich das nicht aus dem Grunde Chinesisch sage, aber ich glaube, es ist tatsächlich im Chinesischen ist es so. Korrigiert mich bitte, falls ich das in einer anderen asiatischen Sprache verwechsel. Ist wahrscheinlich in mehreren Sprachen so. Ich bringe jetzt nur dieses eine Beispiel. Oh Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen. Das wollte ich gar nicht. Auf jeden Fall, das, was ich meine, ist so in dieser Sprache. Eine Sprache, die aus Silben zusammengesetzt sind. Jede Silbe oder jedes einzelne Wort hat mehrere verschiedene Bedeutungen und wird erst im Kontext mit anderen Silben und anderen Worten zu der Bedeutung, die eigentlich gemeint ist. Also man muss tatsächlich den Kontext erst erkennen, um wissen, welches Wort diese Bedeutung hat. Das macht Sprachspiele, Wortspiele eigentlich überflüssig, denn das Ganze ist ein Wortspiel. Bei uns kann ein Wort eine bestimmte Bedeutung haben oder mehrere Bedeutungen. Wie eben das Wort schizophren. Ich kann es auf die Krankheit beziehen oder ich kann es auf eine Situation beziehen. Das Gleiche geht eben mit Wortwitzen. Wie der Wortwitz Barney and Clyde, Bonnie and Clyde. Hier wird eine leichte Abwandlung aus dem Wort Bonnie wird Barney. Und schon haben wir eine andere Art von Gangsterpärchen, eine andere Art von ungleichem Paar. Auf seine Weise auch schädlich und gefährlich. Aber das deswegen sind zum Beispiel in gibt es dann in Sprachen wie Chinesisch, ich glaube auch im Japanischen ist das ähnlich, basierend in diesen Sprachen der Humor viel weniger auf Wortwitzen, auf Wortspielen, wie jetzt bei uns oder im Englischen beispielsweise. Also der Comic Barney and Clyde basiert unglaublich stark auf Wortspielen, auf Wortverdrehungen, auf Wortspielen, die dann auch bildhaft dargestellt werden, die ihren Widerklang dann im Comic, in den Zeichnungen finden, was ganz großartig ist, weil einerseits sind das sehr reichhaltige Bilder, auch wenn der Cartoonist in den letzten Jahren da übergegangen ist, sehr viel mit dem Computer Copy und Paste zu machen. Also du hast dann Bilder, die sich wiederholen, bei denen nur einzelne Details, beispielsweise die Augen im Kopf oder kleine Gesten oder so verändert werden. Das ist ja ein Stilmittel der Wiederholung mit einzelnen Details abgeändert. Das kennen wir auch aus den Peanuts oder aus Garfield oder so, wenn Garfield in vier Panels einfach nur in seinem Katzenkörbchen liegt. Und im vierten Bild steht dann plötzlich Odin neben ihm und Garfield sagt was Gemeines zu ihm. Aber der ganze Comic hat durch die Sprechblasen, die Denkblasen bei Garfield eher darauf hingearbeitet. Dann ist das witzig. Dann war das aber auch so, dass diese vier Bilder wahrscheinlich zumindest am Anfang alle einzeln gezeichnet wurden. Bei den Peanuts zum Beispiel war das definitiv so, auch wenn Charles Schulz unter Parkinson gelitten hat und seine Comics diesen für die späteren Jahre sehr typischen, krakeligen, charakteristischen Strich hatten. Diesen Krakelstrich, der durch seine Erkrankung kam. Ich hatte ja neulich auch schon den Comic Cul de Sac, auch der Zeichner litt unter Parkinson Und auch das hat den Stil stark beeinflusst. Hier ist es manchmal etwas auffällig in den Tagesstrips, dass da gespart wird. Dafür sind die Wochenendstrips, die Sonntagsstrips, teilweise umso aufwendiger gezeichnet. Opulente Bildkreationen, unglaublich fantasievolle Bilder, in denen die Fantasie des Inhalts überbordend ist. Das allein schon macht es unglaublich Spaß, das anzuschauen, und das gleicht es auch. Und wieder mal Zeit für meine Tabletten. Ich sollte diese Tabletten im Mund, da kann man schon gleich reden. Soll ich diese Aufnahme jetzt irgendeiner anderen Zeit machen? Aber es ist doch die Zeit morgens, wo ich am besten funktioniere. Abends auch, aber dann bimmelt ja auch. In 12 Stunden würde jetzt auch dieses Handy bimmeln. Und wenn das nicht bimmelt, vergesse ich's. Das ist das Blöde. Ich würde das jetzt einfach vergessen. Ich habe schon überlegt, ob ich das auf stumm schalte und dann läuft, aber ich würde es nicht mitkriegen. Also muss es bimmeln und da müsst ihr jetzt leider mit durch, weil ich sowas nicht rausschneide. Es gehört zu meinem Alltag dazu. Und damit jetzt zu eurem in gewisser Weise auch. Ja, zurück. Wohin will ich jetzt zurückkommen? Ja, das Hässliche mit der Cancel Culture. Ich möchte einfach mal ein Beispiel aus meinem eigenen Leben nehmen. Oder zwei vielleicht. Ja, wir fallen direkt zwei ein. Das eine ist nicht ganz so hässlich wie das andere. Vielleicht sind sie beide nicht schön. Mir geht es ja nun auch so als Krebspatient, weil wir gerade die Tabletten haben, die ich alle 12 Stunden nehmen muss, dass ich im alltäglichen Sprachgebrauch immer wieder über Formulierungen wie Krebsgeschwür der Gesellschaft. Ich hätte das jetzt nicht so sagen sollen, das klang jetzt nicht gut. Das klang jetzt, als ob es lustig sein soll. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Also Formulierungen wie Krebsgeschwür der Gesellschaft oder Krebs eben im umgänglichen Sinn benutzt, im bildlichen Sinn, nicht im umgänglichen Sinn, im sprachlichen Sinn, sondern im bildlichen Sinne für, nicht für die Krankheit, sondern für zum Beispiel eben gesellschaftliche Missstände. Und ja, ich zucke jedes Mal kurz zusammen. Nicht jedes Mal, aber je nach Tagesform, ob ich gerade etwas dünnhäutiger bin oder etwas dickfälliger bin, das wechselt bei mir tageswochen, monatlich. Und dann aber, es ist ein kurzes Zusammenzucken, weil mich das natürlich irgendwie berührt. Es ist ja auch so, wenn ich das Thema Krebs in anderen Formen, neulich hatten wir in Data sein Hals über den Film Soylent Green gesprochen, und da war es so, dass einer der Hauptdarsteller, Edward G. Robinson, an Krebs erkrankt war, und das war auch sein letzter Film, bevor er an Krebs gestorben ist, und er hatte in dem Film eine große Sterbeszene, eine Euthanasie-Szene, und ich hatte im Vorfeld gesagt, Leute, ich weiß nicht, wie gut ich darüber reden kann, ob mir das gerade zu nahe geht, damals hatte ich auch gerade die Diagnose bekommen, dass die Metastasen wieder gewachsen waren und noch nicht die Entwarnung, dass es sich nur um Pseudowachstum handelt, und ich wusste nicht, kann ich damit gut umgehen oder geht mir das zu nah. Letzten Endes, denke ich, habe ich damals die Kurve ganz gut hinbekommen. Ich muss ja auch über sowas reden können, auch wenn es mich nicht betrifft und auch wenn solche Formulierungen in dem Moment auftauchen. Da zucke ich, wie gesagt, einmal kurz zusammen, aber anschließend zucke ich auch innerlich mit den Schultern und sage, ja gut, ist jetzt einfach so. Ich darf da jetzt nicht überempfindlich sein, denn es muss alles auch irgendwo im richtigen Maß sein. Klar, es kann viele Leute geben, und ich möchte das nicht anstreiten, und mich betrifft es ja auch selber so, die sich daran stören. Ich kann ja nicht sagen, dass es mich nicht stört, dass es mich nicht berührt. Es berührt mich, und es löst etwas in mir aus, das nicht schön ist. Und ich denke mir, muss das jetzt sein? Hätte ich das jetzt nicht vielleicht lieber nicht hören wollen? Aber ich fühle mich nicht diskriminiert. Vielleicht auch liegt es daran, dass im Gegensatz zu den Begriffen hysterisch oder schizophren die Verwendung Krebs für die Krankheit vollkommen korrekt ist und eben die Verwendung Krebs für die Krankheit selber niemanden diskriminiert, weil sie niemanden, die daran Erkrankten, nicht im falschen Licht darstellt. Vielleicht ist es das schon allein. Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, dass nicht irgendwann auch solche Formulierungen gesellschaftlich, jetzt muss ich ein gutes Wort finden, gesellschaftlich ja angeprangert werden. Blödes Wort. Ich finde kein gutes Wort. Ich möchte nicht Sachen wie verboten werden. Das geht nicht. Und ich möchte ja nicht. Das geht alles nicht. Aber ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Das kann ich nicht beeinflussen. Und ich würde mich natürlich selber, ehrlich gesagt, mehr brüskiert fühlen, wenn ich das Gefühl hätte, gefühlt. Rein subjektives Gefühl. Ich müsse mich jetzt brüskiert fühlen, obwohl ich das vielleicht gar nicht tue, durch eine Formulierung, die mich selber zwar betrifft, aber die ich viel gelassener nehmen kann. Und dann würde ich mich im ersten Moment bevormundet fühlen. Dann hätte ich das Gefühl, ich kann das doch bitte schön selber entscheiden, ob ich von dieser Formulierung mich diskriminiert fühle oder nicht. Natürlich stimmt das auch, denn ich kann das selber entscheiden. Aber ich weiß nicht, wie das mit dem Gros der anderen Personen ist, die davon betroffen werden. Vielleicht hilft denen das. Und dann möchte ich dem auch nicht im Weg stehen. Ich möchte mich nicht gegen die Diskriminierung stören, nur weil mich persönlich selber das nicht stört, dieser Umstand. Ob ich jetzt selber davon betroffen bin oder nicht, wäre ja noch viel schlimmer, wenn nicht. Es ist ja furchtbar zu sagen, also mich stört das nicht, warum soll mich das stören? Ja, weil ich nicht betroffen bin, dann stört mich das nicht. Also zum Beispiel Rassismus kann ich ganz schnell sagen, ach komm, wir haben ja doch früher auch immer gesagt, warum soll das jetzt Schokokuss heißen? Ja klar, warum soll mich das auch stören? Meine Hautfarbe ist nicht die Farbe eines Schokokusses, also muss ich ja nicht stören. Natürlich ist das Wort Schokokuss, sagen wir es ruhig mal, langweiliger als die alten Bezeichnungen. Es ist, ich empfinde das als dieses Wort als langweiliger. Ich möchte aber die alten Bezeichnungen um nichts in der Welt wieder verwenden, weil ich sie als ganz furchtbar widerwärtig rassistisch empfinde. Die Vorstellung, selber dunkle Hautfarbe zu haben und deswegen mit Schokolade assoziiert zu werden, die fände ich demütigend. Einfach nur demütigend. Und das möchte ich nicht. Und deswegen nehme ich in Kauf, dass die Sprache etwas an ihrer Reichhaltigkeit verloren hat, an ihrer vielleicht auch Verspieltheit, aber der Sprachgebrauch dadurch etwas weniger hässlich geworden ist. Hässlich im übertriebenen Sinne, nicht im direkten Sinne oder vielleicht auch im direkten Sinne. Und sollte also irgendwann Formulierungen wie Krebsgeschwür der Gesellschaft auf dem, ich sag's jetzt mal, Index stehen. Scheußlich, auch wieder so eine Formulierung. Es gibt da keine schönen Formulierungen, um das zu sagen. Dann nehme ich das hin. Ich werde dazu auch Stellung beziehen und dann auch nochmal sagen, das ist mich persönlich wahrscheinlich. Vielleicht bin ich zu dem Zeitpunkt dann aber auch schon so dünnhäutig, dass es mich tatsächlich dann wirklich nachhaltig stört, dass ich dann nicht mehr mit den Schultern zucken kann. Ich weiß ja nicht, wie sich meine Krankheit noch entwickelt, wie sich meine Psyche noch entwickelt. Kann durchaus sein. Und ich weiß ja auch nicht, ich kann ja auch nicht sagen, von wem ist das jetzt bestimmt worden? Von Leuten, die das selber nicht betrifft? Gut Menschen, die da für mich entscheiden? Das weiß ich doch nicht. Das kann ich nur annehmen. Es kann aber auch sein, dass es Leute, die selber betroffen sind, eine Bewegung gestartet haben, die das dann durchgesetzt haben. Klar, auch das Gendern zum Beispiel macht die Sprache nicht schöner. Es macht die Sprache sperriger und umständlicher und weniger elegant. Aber trotzdem finde ich, mich dagegen zu sperren, nur weil ich selber nicht betroffen bin, finde ich feige. Feige und faul und schäbig. Also versuche ich, und ich weiß, wie oft ich im täglichen Alltag immer noch daran scheitere, aber ich versuche zu gendern. Ich kann nicht sagen, dass ich das jedes Mal schaffe. Genauso wenig würde ich erwarten, wenn jetzt eine Formulierung wie Krebsgeschwür der Gesellschaft, ich komme immer nur auf das eine Wort. Ich weiß, es gibt ja noch andere Verwendungen dafür. Plötzlich nicht mehr politisch korrekt wäre, wie oft Leute das noch verwenden würde und wie oft ich das selber auch wahrscheinlich unbedacht, ohne mir darüber nachzudenken, das verwenden würde. Und mir ist klar, dass das nicht geht. Es ist genauso wenig, wie ich das meinem Podcast aus der Folge ankreiden möchte, dass er das Wort schizophren benutzt hat. Das möchte ich niemanden ankreiden, einfach vor allem, weil, wie jetzt in dem Fall, das Bewusstsein ja da ist, dass man das nicht machen sollte und dass man sich dementsprechend auch korrekt verhalten möchte und dass sich Mühe gibt, das zu verhalten oder das zumindest auch thematisiert und anspricht und nicht einfach drüber weggeht. Manchmal merkt man es auch einfach nicht. Manchmal schon. Anderes Beispiel aus meinem persönlichen Leben ist, jetzt habe ich den Begriff nicht mehr. So ein Mist. Ich hatte den neulich noch. Muss ich mal schauen, wo war denn das? Es ging darum, ich wollte ein Thema finden für, das Wort ist ableistisch. Oh mein Gott, ich kann das nicht mal lesen. Schrecklich. Schlimm, ich hatte das bis dahin noch nicht gekannt. Es ging darum, ich hatte für Data sein Hals ein Thema gesucht, das ich wollte mich mit der Serie Lower Decks mal im Podcast beschäftigen, die Zeichentrickserie, die vor das ist auch schon wieder ein paar Jahre her neu erschienen ist, die sich auf die Comedy Zeichentrickserie, die sich also ganz anders mit Star Trek beschäftigt. Und die im Podcast immer ein bisschen zu kurz kam. Wir hatten immer wieder mal vor, was zu machen und dann kam wieder was dazwischen und dann ist es wieder auf die lange Bank geschoben und ich wollte mich tatsächlich mit den Pucklets beschäftigen. Dieser Spezies, diese Alien-Spezies, die damals in TNG, also Next Generation, in einer Folge dargestellt wurde als eine, ja, ich formuliere das jetzt mal, politisch inkorrekt, als eine primitive, dumpfe Spezies, als dumme Leute, die durch ihre scheinbare Stupidität aber eine Gefahr darstellen, weil sie Gegner in Sicherheit wiegen durch ihr dummes, blödes Äußeres, sie als für harmlos zu halten und denen sie deshalb anderen ihre überlegene Technologie rauben, um sich selber den Fortschritt zu verschaffen, zu dem sie in ihrer Entwicklungsstufe noch nicht so weit sind. In TNG war das eigentlich nur ein Witz. Da waren die einmal aufgetaucht, nie wieder da. Die waren groß, dick, plump, schwerfällig, dümmlich. Die haben Sachen gesagt, wir wollen stärker werden, mach, dass wir stärker gehen werden. Wir wollen Dinge haben, wir suchen nach Dingen, die uns besser machen. Es war, schon eine komische Darstellung. Damals fand man das komisch. Diese Spezies wurde jetzt in Lower Decks wieder aufgegriffen und tatsächlich wurde diese Geschichte weitergesponnen. Die Methode dieser Spezies, sich weiterzuentwickeln, hat Erfolg gehabt. Sie wurden zu einer echten Bedrohung. Sie haben wirklich geschafft, andere raumfahrende Völker, deren Technologie zu rauben, sich zu anzueignen, zu akkumulieren. Die Schiffe, die sie dadurch aufwerten, heißen dann auch Klumpschiffe, weil sie sich Teile anderer Schiffe wie in klumpigen Haufen zusammenfügen und deswegen gefährlicher werden. In Lower Decks sind die Pucklets zwar nicht wirklich anders dargestellt. Das Wort ableistisch ist, wenn ich es richtig verstanden habe, zielt darauf hin, dass Menschen, wie soll man das formulieren? Also da werden Menschen mit Behinderung diskriminiert, und zwar Menschen, die durch eine Körperbehinderung als geistig behindert dargestellt werden. Die durch, also wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber es betrifft mich in gewisser Weise selber, dass dadurch angedeutet, und zwar recht deutlich gedeutet oder gesagt wird, wenn jemand körperlich körperbehindert ist, eben dick und plump wirkt und unbeholfen, dass der auch geistig behindert sein muss, dass auch auf seine geistige Kapazitäten, seine oder ihre geistige Kapazitäten zurückzuschließen ist. Und das ist tatsächlich in der TNG-Folge, empfinde ich das selber ganz stark. Das ist ein Thema, das in die Fangemeinde auch wirklich sehr beschäftigt. Während ich das in der Lower Decks-Darstellung nicht so stark empfinde, was jetzt aber wirklich subjektiv ist, was ich durchaus verstehen kann, wenn das anderen Leuten da ganz anders gehen und die auch da durchaus das Gefühl haben, dass das geht gar nicht. Ich empfinde das bei Lower Decks im Gegensatz zu der Darstellung bei The Next Generation, das war ja noch die, waren das die 80er oder 90er, das müsste gerade so, das müsste die zweite Staffel sein. Das ist das in den USA 89 oder so um den Dreh rumgekommen. Bei uns war es dann schon in den 90ern. Aber generell halt auch noch eine Zeit, in der man in der Hinsicht nicht besonders sensibel war in der Darstellung, in der Gesellschaft. Damals fand man das einfach komisch. Heute, ich habe mir die Folge neulich nochmal angeschaut, einfach um auch mal zu schauen, wie war das eigentlich damals in der Darstellung. Das geht gar nicht, das geht nicht, das kann ich mir nicht anschauen, das tut mir wirklich weh. Ich werde wütend, wenn ich das sehe. Da kriege ich wirklich, da kriege ich zu viel. Dagegen passiert mir das nicht, wenn ich Lower Decks anschaue. Dachte mir, woran liegt das? Ich sehe in der Next Generation, das ist eine Real, das ist Realfilm. Das ist eine Serie mit tatsächlich realen SchauspielerInnen, mit Personen, die zwar in Maske sind, die in einem Fantasy-Umfeld, nichts anderes ist hier, Science Fiction oder Fantasy, kann man hier in einem fantastischen Umfeld. Da kann man sich jetzt um die Definition streiten zwischen Science Fiction und Fantasy. Ich schmeiß das jetzt mal gerade ein bisschen in einen Topf. Verzeiht mir bitte, falls ihr da dogmatischere Ansichten habt, die ich normalerweise auch gerne unterstütze. Aber in dem Fall ist es ein fantastisches Umfeld, also ein unreales Umfeld, aber wir haben es mit realen Personen, die real dargestellt werden. Mit Schauspielern, die zwar durch die Maske verfremdet sind, aber nicht so stark verfremdet, dass sie unreal wirken. Und deswegen trifft mich das viel mehr. Deswegen kommt das viel stärker bei mir an, während ich bei Lower Decks einfach schon durch den Zeichentrick, durch die Zeichnungen eine so starke Abstrahierung habe, eine so starke Überspitzung ins Unreale, auch dadurch, dass es Comedy ist. Eine Comedy geht immer über das Reale hinaus, zielt immer ins Unreale. Ob das jetzt eine Sitcom ist, die Komödie, ob das jetzt eine Sitcom ist, eine Comedy, ein Film oder eine klassische Komödie im antiken Stil. Wie ist das zweite Buch des, war das Aristoteles, das zweite Buch der Poetik? Ich weiß nicht, ob es das wirklich gab. Ich zitiere jetzt gerade den Namen der Rose. Ich vermute, dass es das gegeben haben könnte. Ich habe jetzt ich zitiere jetzt Umberto Eco. Es kann sein, dass das fiktiv war, dass das zweite Buch der Poetik von Aristoteles, das die Komödie behandelt, und sinngemäß zitiere ich das jetzt so, sinngemäß gebe ich das jetzt so wieder, die Komödie bedient sich dummer Menschen und zieht Lächerlichkeit aus ihrer Dummheit. Ich weiß nicht, ob es dieses Werk von Aristoteles tatsächlich gab. Auch im Namen der Rose wird es als verschollen dargestellt. Man hat aber aus anderen Schriften, die es kommentiert haben, daraus schließen, Rückschlüsse ziehen können und den Inhalt rekonstruieren können. So wird das im Namen der Rose dargestellt. Ich wollte das nur gerade mal hier kurz erläutern. Ob es das real gab, weiß ich nicht. Nur gerade mal als kleinen Exkurs, die Comedy ist nicht erst mit der amerikanischen Sitcom entstanden. Und die Methode, dumme Menschen der Lächerlichkeit preiszugeben, die gehört zur Comedy einfach dazu, zur Komödie. Das kann diskriminierend sein, es ist in der Regel auch diskriminierend, aber je nachdem, wie es dargestellt wird, ist es anstößig oder nicht anstößig oder wird von verschiedenen Personen als anstößig empfunden, von anderen eben als nicht anstößig. Das ist ganz subjektiv in der Wahrnehmung, in der Rezeption, einfach eine ganz unterschiedliche Sache, sehr divers. Ich benutze heute schon wieder ständig schlaue Wörter. Sollte ich aufhören, wenn ich nicht weiß, ob ich die tatsächlich richtig benutze. Macht mich nicht intelligenter. Ich hatte neulich genau dieses Problem, als ich da nach dem Vorfall, es war in Verbindung mit einem Verkehrsunfall und ich hatte tatsächlich aus verschiedenen Gründen Angst, dass ich für behindert gehalten werde. Ich wurde nach meinen Personalien gefragt und bin mir nicht sicher, ob ich in dem Moment meinen Schwerbehindertenausweis in der Hand hatte. Ich hatte dann meinen Personalausweis vorgezeigt, dachte, um Gottes Willen, hoffentlich halten die mich jetzt nicht für behindert. Ich möchte nicht meinen Führerschein verlieren. Ich möchte nicht als verkehrsuntauglich abgestempelt werden. Ich möchte nicht in die Position, ach ja, der ist ja geistig behindert. Ja, dann vielleicht hätte das ja auch in dem Moment Schuldunfähigkeit bedeuten können, aber es hätte mich auch gebrandmarkt, es hätte mich auch hingestellt als den Deppen, als einen Idioten, der nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, der nicht zurechnungsfähig ist, als jemanden, dem vielleicht der Führerschein entzogen werden sollte, weil er nicht am Verkehr teilnehmen kann, weil der ist ja behindert. Ich bin nicht geistig behindert, ich bin körperbehindert und das auch nicht so in der Art, dass ich nicht am Verkehr teilnehmen darf. Ich bin nicht körperlich beeinträchtigt, ich habe nur in Anführungszeichen Krebs. Aber meine Krebsbehinderung ist mittlerweile so stark, dass ich den Faktor 100%ige Schwerbehinderung bekommen habe. Das ist aber nur der Faktor. Das berechtigt mich noch nicht, in der Bahn einen Sitzplatz zu bekommen oder einen Schwerbehindertenparkplatz zu bekommen, weil das wiederum eine andere Form der Schwerbehinderung voraussetzt, die ich aber nicht habe. Und geistig behindert bin ich auch nicht. Aber in dem Moment hatte ich tatsächlich Angst, dass von meiner Körperbehinderung auf meinen geistigen Zustand Rückschlüsse gezogen werden könnte. Das war tatsächlich in dem Moment eine konkrete Angst. Und das muss ich immer noch befürchten. Sollte das irgendwie dann vor Gericht versucht werden auszuspielen, dann muss dagegen eingegangen werden. Und das ist tatsächlich für mich gerade echt eine ganz üble Sache. Und auch wenn ich, wie gesagt, um jetzt wieder zu Lower Decks zu kommen, zu dem Vorwurf des Ableismus, hier nicht ganz eindeutig Stellung beziehen kann, weil ich das bei Lower Decks nicht in dem Sinne sehe. Ich sehe tatsächlich die Packlets als eine Allegorie auf dumme Personen und nicht auf Diskriminierung körperlich beeinträchtigter Personen, die als dumm dargestellt werden. Weil die Darstellung in dem Zeichentrick für mich eine andere ist, eine andere als in der Real-Verfilmung von TNG. Aber es hat für mich in dem Moment auch tatsächlich, ich sage das mal ganz blöd, den Spaß verdorben. Ich hatte keine Lust, das dann als Folge zu nehmen. Vielleicht machen wir das nochmal. Weil ich habe ja jetzt gerade auch darüber geredet, aber in dem Moment hat es mir die Laune verhagelt und wir haben dann ein anderes Thema gesucht und gefunden. Ja, aber es ist einfach so. Solche solche Sachen können diskriminieren, solche Sachen können Anstoß erwecken. Und ich auf die Gefahr hin, dass unsere Kultur im Sinne von einer Kunst, Literatur, Film dadurch etwas ärmer an Darstellungen wird, weil wir auf solche Darstellungen dann in Zukunft vielleicht eher verzichten. Sie wird auch reicher dadurch. Sie gewinnt an moralischer Integrität. Das mag ein schaler Ersatz sein für Personen, die sich ärgern, dass sie in ihrer Ausdrucksdarstellungsweise sich eingeschränkt fühlen. Aber es ist eben auch nicht alles schwarz und weiß. Schwarz und weiß sollte man wahrscheinlich auch nicht sagen. Grauzonen, oh Gott, nee. Es ist halt nicht einfach nur so oder so. Es gibt ganz viele Bereiche dazwischen. Ich weiß nicht, ob ich der ganzen Sache jetzt wirklich gerecht wurde, was ich ausdrücken will, oder ob ich alles nur noch schlimmer gemacht habe. Keine Ahnung. Ich bin im Moment gerade ganz froh, dass ich nicht so viele HörerInnen habe. Manchmal denke ich mir, ich hätte gerne zwei Stellen mehr hinter den Downloadzahlen. Aber ich glaube, in dem Fall ist es vielleicht ganz gut. Ich weiß es nicht. Soll ich nochmal zum Comic zurückkommen? Vielleicht mache ich das. Mal schauen, was habe ich denn so an... Ach, ich weiß nicht. Ja, schaut euch den Comic mal an. Er macht mir immer sehr gute Laune. Er ist wirklich eine Quelle von Spaß. Es macht auch sehr viel Spaß, sich eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, die einzelnen Charaktere mit ihren eigenen Geschichten und ihren eigenen Ideen, die da entwickelt werden. Hier sehe ich zum Beispiel gerade eine, die Lucrezia, das Trophy Wife, die Vorzeigefrau, die ja mit sehr ausgeprägten Formen dargestellt wird, ein Albtraum hat, die New Spring the Flapper. Nein, ich vergesse das mal. Das kann man nicht wiedergeben. Das verliert an Humor. Wie auch die meisten Witze tatsächlich an Humor verlieren, wenn man versucht, sie nachzuerzählen. Der Fußnagel Fingerclips-Wettstreit zwischen Cynthia und ihrem Großvater, das muss man sehen, das muss man sich einfach anschauen. Generell die ganzen Wortspiele, die intelligenten Witze, ein herrlicher Sonntagstrip, der sich darüber philosophiert, ob der beschämende Zustand der modernen Poesie darin liegt, dass sich der Mond langsam in seiner Umlaufbahn von der Erde entfernt und frühere Poeten wie Shakespeare, Milton, Donne oder Yeats noch einen größeren Mond am Himmel gesehen haben, der sie zu poetischen Meisterwerken inspiriert hat, als heute. Toll, oder? Das ist idiotisch, aber es ist schön. Oder ein sehr intelligenter Sonntagsspot, der am 1. April 2012 herauskam, der sich mit der Fadheit von April-Scherz-Cartoons beschäftigt, der in vielerlei Hinsicht extrem unverständlich und philosophisch ist und der so philosophisch klingt, wirkt, dass man das Gefühl hat, ja, das muss bestimmt an mir liegen, dass ich diesen abgehobenen Dialogen gerade nicht folge, bis man irgendwann ganz am Ende daraus feststellt, dass man im ersten Bild den Hinweis bekommen hat, dass man den ganzen Clip in umgekehrter Reihenfolge hätte lesen müssen. Dass man beim letzten Bild hätte anfangen müssen und den Clip rückwärts hätte lesen müssen. Und das ist schräg. Man weiß nicht, wo da die Pointe zu suchen ist. Der hat eigentlich auch keine Pointe. Der Strip ist auf eine vollkommen subversive Art intelligent, clever und überhaupt nicht richtig witzig. Das ist sehr Meta. Überhaupt Meta-Humor ist ganz groß in diesem Comicstrip. Zum Beispiel die ganzen schrägen Personen, die wir auf der Straße treffen, wie zum Beispiel der Horace, der nur obskure Witze erzählt, die man nicht verstehen kann, weil einem die Bezüge aus dem 19. Jahrhundert, auf die er anspielt, nicht mehr geläufig sind. Oder die ganzen schrägen Gestalten, die das Straßentheater so ausmachen. Das Straßentheater, das ich ja auch liebe, einfach da zu sitzen und Leute beobachten und vielleicht auch Leute zeichnen. Was ich heute nicht mehr ganz so gerne mache, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich in ihren persönlichen Raum eindringe, was ich früher wahnsinnig gerne gemacht habe. Einfach zu schauen, wer läuft hier rum, wer macht was. Und ich habe ja hier in Köln nochmal ein ganz anderes Straßentheater. Diese obskuren Personen, Leute, die auf der Straße laute Selbstgespräche mit sich führen oder auch hier haben wir Obdachlose und das sind mehr oder weniger skurrile Gestalten dabei, wenn ich das jetzt mal auf das Straßentheater reduziere. Ist natürlich nicht schön, wenn man sich das dann überlegt, was man sich gerade anschaut, aber es hat einen Unterhaltungswert, der einem etwas schal zurücklässt, weswegen ich auch tatsächlich nicht mehr gerne Leute auf der Straße zeichne beziehungsweise karikiere, weil ich mich immer etwas unwohl dabei fühle. Aber hier, wie gesagt, das hatte ich ja schon angesprochen, hier werden solche, in dem Comic werden solche Themen auf eine spielerische Weise verharmlost, trotzdem aber angesprochen. Sie werden nicht verharmlost in einem Sinne von verharmlost dargestellt, das ist ja alles nicht so schlimm, sondern man geht spielerisch damit um, zeigt aber, diese Probleme existieren. Geistige Gesundheit ist ein Thema. Der Vater, der Großvater leidet unter Alzheimer, möchte das aber vor seinem Sohn geheim halten, damit der, weil er Angst hat, von dem Sohn dann in, also Barney, die Hauptfigur, das ist der Sohn, und der Großvater möchte das geheim halten, weil er Angst hat, dass sein Sohn ihn dann in ein Altersheim stecken würde. Ob das berechtigt ist oder nicht, ist in dem Fall unerheblich, aber dass dieses Problem tatsächlich existiert, liegt auf der Hand. Es wird aber in einem humorvollen Art damit umgegangen. Er findet eine Verbündete in seiner Enkelin, die durch ihre clevere, subversive Art ohnehin sich zum täglichen Sport gemacht hat, andere Leute zu täuschen und auszutricksen und deshalb die perfekte Verbündete ist, um dem Vater/Sohn den Zustand des Großvaters zu verheimlichen. Und das alles aber auch mit einem augenzwinkernden, herrlich albernen Humor, intelligenten Humor, manchmal auch sehr trockenen Humor, der es einen wirklich verzeihen lässt, dass hier ein Thema, das ernst ist, humorvoll dargestellt wird. Aber es wird einem dadurch auch näher gebracht und man ist fühlt sich in der Lage, diesem Thema zu begegnen. Ein Thema, das einfach zu schwer ist, als dass man ihm ernst begegnen will, dass man wahrscheinlich ausklammern will, wenn es einem in ernster Form dargebracht wird, dann hat man oft das Gefühl, ach nee, damit will ich jetzt nichts wissen. Das ist mir jetzt zu viel, das ist mir jetzt zu heavy, das ist mir zu schwer, das kann ich nicht, damit kann ich jetzt nicht umgehen. Der Comic macht es einem möglich, dieses Thema in die Aufmerksamkeit gerückt zu bekommen und damit umzugehen. Ob man dann selber das vertieft oder nicht, das liegt dann an einem selbst. Das nimmt einem der Comic natürlich nicht ab. Die Verantwortung trägt man selber, belässt man es dabei, deinen Strip zu lesen, in dem Armut oder Krankheiten oder einfach nur, dass das Leben auf der Straße in einer humorvollen Art dargestellt werden, lacht man kurz drüber und vergisst das oder beschäftigt man sich dann anschließend mit dem Thema, wozu auch der Comic einlädt, aber eben nicht auf eine drängende, anklagende Art einlädt, sondern es ist eine Einladung, es ist keine Aufforderung, sondern eine Einladung, sich damit zu beschäftigen. Auch das schafft dieser Comic, finde ich, sehr gut. Oder man hat einfach nur Spaß daran. Auch dann finde ich das vollkommen okay, denn ich habe auch ganz einfach nur Spaß. Eskapismus ist in unserer Zeit, ich hatte das neulich schon bei den drei Musketieren gemeint, etwas, das man nicht so unterschätzen darf, wenn man sich einfach nur beschließt, ich lese jetzt morgens meine Comicstrips als Form des Eskapismus, was ich ja zum Beispiel auch gerne einfach mache. Meistens beschäftige ich mich dann auch nicht, sondern ich brauche einfach etwas, was den Tag auf eine lustige Weise startet. Und das tut es, wenn ich morgens meine Comics lese. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Denn wir haben alle unsere Probleme und ernsten Themen und Sorgen. Es ist nicht verkehrt, da mal ausbrechen zu können und da mal sich mit was Fröhlichem beschäftigen. Wenn man dann lieber an der Oberfläche bleibt und nicht weiter in die Tiefe forschen will, ist das auch in Ordnung. Aber dieser Comic macht es einem möglich, beides zu tun, finde ich. Vielleicht sehe ich das auch gerade falsch, vielleicht lese ich da etwas mehr in den Comic hinein, als es der Fall ist. Schaut mal nach Barney und Clyde auf Go Comics, um einen anderen Comic nochmal aufzugreifen. Den ich auch neulich schon vorgestellt hatte, auch bei Go Comics zu finden. Das war, wo habe ich denn hier? Bad Machinery von Sean Ellison. Den hatte ich schon vorgestellt. Das ist dieser schöne Webcomic, der mit den Teenage-Detektiven. Ich habe den jetzt zu Ende gelesen. Das ist der Comic fing, wie lange ging der? 11. April 2016 fing der Comic an und endete im März, annähernd zur gleichen Zeit 2020. Also, was ich ursprünglich angenommen hatte, dass der Comic heute noch fortgeführt wird, ist falsch. Auf Go Comics fängt nur nach der letzten Seite der Comic wieder von vorne an und läuft jetzt so in Dauerschleife seitdem durch. Aber hier haben wir auch so einen Comic, den man auch als Eskapismus ansehen würde. Weil was mir damals schon aufgefallen war, ist, dass diese Fälle, die diese jungen DetektivInnen da aufdecken, irgendwie immer alle eine plötzliche Wendung in das Übernatürliche bekommen. Das ist ganz eigenartig und geht aber trotzdem nicht daran vorbei, ganz wichtige Themen aus dem Leben junger Menschen anzusprechen, Schulbullying, Probleme, die Teenager haben in der Pubertät, sexuelle Orientierung oder auch gesellschaftliche Themen wie die Gentrifizierung ist zum Beispiel in einem Strip ein wichtiges Thema. Da wird Da geht einer dieser mysteriösen Fälle, die sie da aufklären wollen, handelt um die Gentrifizierung. Es ist faszinierend, wie der Comic es schafft, als Urauslöser dieser Probleme, die dadurch bestehen, und die sind große, schwere Probleme, die nicht nur die Veränderung der sozialen Struktur in einer Stadt oder einem Viertel durch die Zuwanderung ist vielleicht das falsche Wort, also dadurch, dass neue Läden, dass Menschen mit höherem Einkommen dazuziehen, was wiederum Läden und Geschäfte anzieht, die mehr auf die neue Klientel eingestellt sind, was wiederum dazu führt, dass immer reichere Menschen dahin ziehen und am Schluss sich niemand mehr leisten kann, dort zu leben. Es ist jetzt gerade sehr dumpf und dumm vereinfacht. Ich hätte das vorbereiten sollen, damit das nicht ganz so blöde klingt. Aber nehmt's mir nicht übel, ich bin behindert. Entschuldigung. Das ist doof. Auf jeden Fall schafft es dieser Comic, das Thema der Gentrifizierung wirklich anzusprechen, nicht zu verharmlosen, in keinem Fall zu verharmlosen und trotzdem als Ursprung dieses Mysteriums, das die Kids da auflösen, einen okkulten Blob, ein Schleim- und Fettmonster in den Kanalisationen der Stadt zu finden, das durch ein okkultes Menschen-Selbstopfer entstanden ist. Eine vollkommen abgefahrene irre Geschichte, total schräg, das und immer alles auch so auf eine komplett spielerische Art und Weise, weil es ist ein Comic, der über Teenager handelt und wahrscheinlich auch für Teenager gedacht ist. Es ist das Thema ist ernst, das Thema wird thematisiert, angesprochen, aber es wird nicht auf eine so ernste Weise dann am Schluss abgehandelt, dass man nicht ohne dieses Spaßgefühl rausgehen kann. Man hat Spaß, wenn man diesen Comic liest. Der ist unglaublich fantasievoll. Also ich möchte auch diesen Comic, den Comic von John Ellison, Bad Machinery, euch nochmal wirklich ans Herz lesen. Geht auf die Seite Go Comics, fangt ganz am Anfang an, lest den durch. Das macht süchtig, der Comic macht wirklich süchtig, so wie auch die Zeichnungen am Anfang sehr einfach sind und sich dann wirklich sehr entwickeln, ist es ein wirklich sehr schöner, toller Stil, der es sehr leicht macht, ihn zu lesen, und die Geschichten sind toll und es macht unglaublich Spaß und Laune, aber es sind tatsächlich auch sehr ernste Themen, die mit diesem surrealen Touch, dass immer wieder Geister oder Phantome oder Monster oder irgendwas ins Spiel kommen, aber auch ganz ernste Themen wie Brandstiftung, Mobbing, Gewalt dargestellt werden. Es ist wirklich ganz, ganz zauberhaft, diesen Comic zu lesen. So, und jetzt, bevor ich anfange, mich hier total zu verheddern, weil ich glaube, gerade im Moment merke ich, jetzt habe ich zu lange geredet. Ich muss jetzt einen Kaffee oder was zu trinken. Frühstück wäre auch nicht schlecht. Möchte ich mich mit euch, bei euch, ja, es wird Zeit aufzuhören. Ich möchte mich bei euch verabschieden. Ich habe euch jetzt zwei schöne Comics vorgestellt, Barney and Clyde und nochmal Zweitvorstellung von Bad Machinery. Beides eigentlich Zweitvorstellung, denn auch Barney und Clyde hatte ich ja schon mal in einer Folge vorgestellt, es aber nicht geschafft. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ich dann der ganzen Sache heute etwas mehr gerecht wurde, wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, als ich eigentlich vorhatte. Ja, mal schauen. Und es ist eine recht lange Folge geworden, über eine Stunde. Holla die Waldfee. Darf man das sagen? Holla die Waldfee? Diskriminiere ich Feen? Oder Frauen? Oder was? Oder wie? Ich brauche jetzt Kaffee. Ich gehe jetzt raus und werde mich meiner eigenen hässlichen Realität stellen, die leider keine Waldfeen beinhaltet. Das ist traurig, aber die Realität ist nun mal so. Ich wünsche euch eine schöne Realität. Wenn nicht, entkommt ihr. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten dazu. Und auch Barney und Clyde ist ein Comic, den es schon sehr, sehr lange gibt. Der erste Comic ist 2010 erschienen. Ihr habt da viel, viel Lesematerial. Und das kann man auch random durchklicken, während Bad Machinery doch besser linear zu lesen ist. In dem Sinne, gehabt euch wohl.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.